Wir haben heute in der Predigt das Thema die Kennzeichen einer Gemeinde. Du hast ein paar Kennzeichen bereits angesprochen, die ich auch in den letzten Predigten oder auch Roman hat das auch angesprochen, versucht habe zu vermitteln, nämlich die Gemeinde als Leib, der zusammengehört, unabhängig davon, wo wir herkommen und was unser Hintergrund ist. Letzten Sonntag nach meiner Predigt kam ein Bruder zu mir und hat eine wichtige Frage gestellt, nämlich er hat gefragt, du sagst, wir sollen unsere Gaben in die Gemeinde einbringen, aber was ist denn Gemeinde? Wo soll ich meine Gaben einbringen? Ist es ein christliches Hilfswerk oder ist es ein Hauskreis oder ist das fließend, heute hier, morgen da, wie Nomaden, die von Lager zu Lager ziehen, wo es gerade halt passt? Gemeinde ist doch ein großes, weltweites Volk. Es ist nicht bloß eine lokale Kirche. Wo soll ich mich einbringen? Ich denke, diese Frage ist gut und wir müssen uns dieser Frage stellen. Und daher der Titel, die Kennzeichen einer Gemeinde. Wenn wir in der Predigt vom letzten Sonntag gehört haben, dass Gemeinde der Leib Christi ist, dann ist es ziemlich klar für uns, dass damit die Summe aller Gläubigen gemeint ist. Völlig egal, wo die herkommen, aber auch wann sie gelebt haben, auch in der Vergangenheit, auch in der Zukunft und jetzt kommt was Wichtiges, sogar im Himmel. Ein Teil der Gemeinde ist schon im Himmel, ein anderer Teil der Gemeinde des Leibes Jesu Christi ist hier auf der Erde. Und das könnten wir die globale Gemeinde nennen und bezeichnen, die weltweite himmlisch und irdische Gemeinde. Und dann aber sehen wir im Neuen Testament, dass das Neue Testament von Gemeinden in der Mehrzahl spricht. Und damit sind lokale Gemeinden gemeint. Das Neue Testament verwendet aber ein und dasselbe Wort. Das Neue Testament macht da keinen Unterschied. In der Sprache der Bibel ist eine lokale Gemeinde eine Gemeinde, die Gemeinde und die weltweite Gemeinde. Ich habe hier aus einem Kommentar zum Epheserbrief etwas Interessantes gefunden. Da sagt der Ausleger, das Neue Testament thematisiert die Beziehung zwischen der lokalen Gemeinde und der himmlischen Versammlung nicht. Ich könnte auch sagen, weltweiten Versammlung nicht. Obwohl diese Beziehung nirgends konkret erklärt wird, scheint es, dass die lokale Gemeinde, die lokalen Versammlungen, der konkrete und sichtbare Ausdruck dieser neuen Beziehung sind, die Gläubige mit dem Herrn Jesus haben. Lokale Zusammenkünfte sind irdische Manifestationen dieses himmlischen Zusammenkommens rund um den auferstandenen Christus. Also was er sagen möchte ist, eine Gemeinde, eine lokale Gemeinde ist der konkrete und sichtbare Ausdruck dessen, was Gemeinde ist. Mir ist dazu ein Vergleich eingefallen, wir können das vergleichen mit einer Familie. Wenn ein Kind in die Welt geboren wird, wird das Kind in eine Familie hineingeboren. Es wird nicht diffus in die Menschheitsfamilie hineingeboren, sondern in eine konkrete Familie, an einen konkreten Ort. Dieser Ort wird zur Heimat, Zugehörigkeit, Wärme Aber es hat hier auch ganz konkrete Menschen, Eltern, Geschwister. Und wie man so schön sagt, die Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Ich hätte mir öfters andere Geschwister gewünscht in meiner irdischen Familie. Und in diesem Rahmen mit konkreten Personen, konkreten Verantwortungen, konkreten Verpflichtungen entwickelt sich ein Kind zu einer reifen Persönlichkeit. Anders ist das nicht möglich. Und so ist es auch mit uns Christen. Wir brauchen eine konkrete Familie, eine konkrete Gemeinde, in der wir leben, in der wir dienen und in der wir uns entwickeln zu reifen Christen, die Gott ähnlicher werden. Das heißt, hiermit habe ich bereits eine erste Antwort gegeben, nämlich wir sollen unsere Gaben primär, darauf liegt, ist der Schwerpunkt, in erster Linie in die lokale Gemeinde einbringen, in unsere geistliche Familie einbringen und uns dort weiterentwickeln. Und von hier aus ist es durchaus möglich, dass wir weitere Verantwortungen und Dienste auch übernehmen. Damit ist aber die Frage noch immer nicht geklärt, was ist denn nun Gemeinde? Ich habe zum Beispiel vorhin gesagt, ein Hauskreis oder ein Hilfswerk. Ist das Gemeinde? Und ich greife wieder zurück auf das Kapitel vom Pfingsten, nämlich Apostelgeschichte 2, das Kapitel, in dem die Gemeinde entsteht, und dort lesen wir von 4 Kennzeichen einer Gemeinde. Es heißt dort, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, das Halten des Abendmahls und in den Gebeten. Und das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, anhand derer wir Kennzeichen einer Gemeinde kennenlernen. Und ich möchte die jetzt ein bisschen betrachten und dann gegen Ende der Predigt einen Schwerpunkt legen auf das Abendmahl, das wir heute gemeinsam feiern. Wir beginnen mit der Lehre der Apostel. Und wenn wir uns erinnern an die Pfingstpredigt des Petrus, dann haben wir vielleicht noch im Kopf, dass die Predigt von Petrus ein Zentrum hatte und das Zentrum war Jesus Christus, der Messias. Er ist der von Gott gesandte Messias. Sein Tod am Kreuz und das Evangelium der Rettung durch Buße, Umkehr und Glaube. Das ist das Zentrum. Wer ist der Messias? Wie werden wir von unseren Sünden errettet? Das ist das Zentrum. Und wenn wir dann weiterlesen in der Apostelgeschichte und in den Briefen, dann tauchen unzählige Fragen auf. Ja, was heißt das jetzt konkret? Was heißt das für mich als Christ? Wie soll ich leben? Wie soll ich mein praktisches Leben gestalten? Wie sollen wir als Gemeinde das Gemeindeleben gestalten? Fragen über Fragen über Fragen. Und das Neue Testament beantwortet uns viele, viele, viele dieser Fragen. Und ich würde sagen, dass das Neue Testament die Sammlung der Apostel und Propheten ist, indem uns die Summe der Lehre der Apostel übermittelt wird. Sie wurde uns gegeben. Bis heute können wir das nachlesen. Und damit diese Lehre der Apostel vermittelt werden kann, braucht es in einer Gemeinde Lehrer. Das wird definitiv so ausgedrückt. Und nach dem Neuen Testament sind die Lehrer, die die Lehre der Apostel weitergeben, das sind die Ältesten einer Gemeinde. Bei ihnen, wenn wir diese Stellen lesen, wird gefordert, dass sie lehrfähig sind, dass sie in der Lage sind, die Lehre der Apostel weiterzugeben. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für einen Ältesten, neben charakterlichen Eigenschaften. Das wird oft übersehen. Also es reicht nicht, ein Theologiestudium zu machen und dann sozusagen drauf loszulegen, sondern charakterliche Eigenschaften, geistliche Reife ist natürlich sehr wichtig. Der Pastor, wo ordnen wir den ein? Und der Pastor ist eigentlich einer der Ältesten, der schwerpunktmäßig diese Verantwortung der Lehre und Seelsorge hat. Aber er sollte einer der Ältesten sein. Und Paulus sagt, den darf man sogar bezahlen, weil er sich ganz und gar dieser Lehre widmen soll. Oder wenn er sich widmet, dann kann man ihn bezahlen. Das ist nicht selbstverständlich. Also, es muss die Lehre der Apostel in der Gemeinde weitergegeben werden. Ich springe bereits zum nächsten Punkt der Gemeinschaft. Auch hier haben wir gesehen in diesem Kapitel der Apostelgeschichte 2, wie weitreichend diese Gemeinschaft der ersten Gemeinde war. Und hier passt wiederum dieser Vergleich, dieses Bild der Familie sehr gut zu dieser ersten Gemeinde. Die Geschwister haben völlig automatisch Anteil aneinander genommen. Sie haben Verantwortung füreinander übernommen. Sie haben ihre Güter geteilt. Und das Ziel oder was man damit bezwecken wollte, ist, damit niemand bedürftig war, sondern dass alle ein Auskommen hatten. Und wenn wir dann weiterlesen in der Apostelgeschichte im 6. Kapitel, sehen wir dann, dass diese Sorge für die anderen, in dem Fall für die Witwen, solche Ausmaße angenommen hat, dass man 7 Männer eingesetzt hat, 7 Diakone eingesetzt hat, 7 Leiter eingesetzt hat, die sich dieser Aufgabe gewidmet haben. Die haben diesen Fürsorgedienst für die Witwen angeleitet. Das waren die ersten Diakone. Und die haben nicht alles selbst gemacht, sondern sie waren die Leiter dieser Aufgaben. Und so können wir ein erstes Fazit ziehen, dass eine Gemeinde sollte anerkannte Älteste und Diakone haben. Leiter, die Verantwortung für diese Aufgaben übernehmen. Und es ist auch spannend zu sehen, dass auch für die Diakone hohe Anforderungen bestehen. Das heißt, sie sollten einen guten Leumund haben, ein gutes Zeugnis, sagen wir heute auch, ein guter Leumund, voll Geist und Weisheit. Ähnliche Anforderungen wie Älteste, jedoch haben sie nicht die Verantwortung der Lehrfähigkeit und der Lehre. Ich springe bereits jetzt zum 3. und 4. Punkt und ihr seht, ich springe, man könnte zu jedem Punkt viel mehr sagen. 3. und 4. Punkt, nämlich das Brechen des Brotes, nämlich die Abendmahlsfeier und die Gebete. Und ich ziehe jetzt die Gebete vor, weil ich sie nur ganz kurz streife und ich bitte hier um Nachsicht. Das bedeutet nicht, dass Gebete weniger wichtiger wären. Ich glaube sogar, es wäre eine eigene Predigt wert oder mehrere Predigten, sondern ich möchte dann aufs Abendmahl zu sprechen kommen. Die Gebete sind Kennzeichen einer Gemeinde. Und das ist deswegen wichtig, weil in Israel zu der Zeit, als die Gemeinde entstanden ist, da war der Tempel der primäre Platz für Gebete. Jesus nannte den Tempel einmal ein Bethaus. Das heißt, die Gläubigen haben sich mindestens 3-mal im Jahr beim Tempel versammelt, um ihre Gemeinschaft mit Gott auszudrücken. Als ganzes Volk haben sie sich versammelt, um ihre Gemeinschaft mit Gott auszudrücken. Und jetzt in Apostelgeschichte 2 sehen wir, wie sich das mehr und mehr vom Tempel weg in die Häuser verlagert, wo dann die Gemeinden zusammengekommen sind, in verschiedenen Häusern. Es geht also nicht um die Form eines Gebäudes, sondern vielmehr, was in diesem Gebäude stattfindet, nämlich Gebete in Geist und Wahrheit, wie Jesus es einmal sagt. Jesus sagt, ihr werdet zukünftig weder in Jerusalem noch in Samaria anbeten, sondern ihr werdet den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, und das geschieht in der Gemeinde, unabhängig von der äußeren Form. Und wir wissen, dass in Verfolgungssituationen es völlig unmöglich ist, ein schönes, tolles Kirchgebäude zu bauen. Aber das ist nicht das Primäre, sondern diese Anbetung in Geist und Wahrheit, das ist wichtig. Das ist also ein weiteres Kennzeichen der Gemeinde, dass der lebendige Gott angebetet wird. Und jetzt kommen wir zum Brechen des Brotes. Damit ist die Abendmahlsfeier gemeint. Das sehen wir aus mehreren Stellen in der Heiligen Schrift, dass damit diese Abendmahlsfeier gemeint ist. Und die Abendmahlsfeier, wie wir schon an einem Vers gesehen haben, war ein ganz zentrales Element der Urgemeinde. Ganz zentrales Element der Urgemeinde. Und ich lese uns hier einen Vers aus Apostelgeschichte 2 wiederum vor, wo es heißt, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Hier sehen wir, wie die Gemeinde sich regelmäßig, ob das nun täglich war, ob sich das täglich auch auf das Brotbrechen bezieht, muss man hier offen lassen. Aber es war ein ganz klares Kennzeichen der Urgemeinde. Und ein weiterer Vers, der mir sehr gut gefällt, finden wir dann später in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Paulus ist auf der Reise zurück nach Jerusalem und auf dieser Reise bleibt er 7 Tage an einem Ort. Und es heißt hier, am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Also das waren noch Predigten, oder? Jeder Pastor würde sich darüber freuen, wenn er diese Freiheit hätte und nicht nach einer halben Stunde bereits ermahnt wird, endlich aufzuhören. Aber auch dort ist es nicht gut gegangen, weil es ist einer eingeschlafen und runtergefallen vom Fenster und war tot und musste auferweckt werden von Paulus. Worauf ich raus will, ist, sie waren versammelt, um das Brot zu brechen. Das war ihr Zweck, dass sie sich versammelt haben. Und wenn ich das mit uns heute vergleiche, dann höre ich das oft anders. Ich höre oft die Aussage, ich gehe in die Predigt. Ich kenne das gar nicht, ich habe das hier in der Schweiz kennengelernt. Ich gehe in die Predigt. Und man meint damit, man geht zum Gottesdienst. Wir haben also in unserer Kultur, auch Gemeindekultur, einen klaren Schwerpunkt auf dem sogenannten Wortgottesdienst. Und ich möchte hier nur kurz anmerken, dass das hier nicht der Fall war, obwohl die Predigt sehr wichtig war. Also wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das eine tun und das andere nicht lassen. Geschichtlich ist es gut nachvollziehbar, warum es zu dieser Betonung des Wortgottesdienstes kam, weil vor der Reformationszeit und auch natürlich danach in der Kirche die Eucharistiefeier immer mehr zu einem mystischen Ritual sich entwickelt hat, zu einem Opferritus, zu einem Messopfer. Das ist eine Terminologie, die auch heute noch existiert. Nach katholischer Lehre sind die Symbole von Brot und Traubensaft und Wein sind wahrhaftiger Leib und wahrhaftiges Blut Jesu. Am Sonntag in einer katholischen Eucharistiefeier wird ein Opfer dargebracht. Und das hat natürlich immer stärkere Ausmaße angenommen, sodass es ein mystisches Ritual mehr und mehr geworden ist. Dazu muss man sich vorstellen, dass in diesem Gottesdienst Lateinisch gesprochen wurde. Die Leute haben gar nichts verstanden und haben nur dieses mystische Element erlebt. Und hier kam dann die Reformation, und in der Reformation war ein starker Schwerpunkt, die Bibel in der Sprache, die man versteht, zu lesen und zu erklären. Die Predigt in deutscher Sprache und auch in anderen Landessprachen. Also es ist verständlich, diese Entwicklung, aber Geschwister, wir sollen das tun und glauben, was in der Bibel steht und nicht das, was unsere Traditionen sind. Wir können von Traditionen lernen, überhaupt keine Frage, aber ich sage ganz offen, wenn es nach mir ginge, ich würde auch öfters als einmal im Monat das Abendmahl feiern, aber eben in erster Linie als Gemeinde. Es ist ein Gemeindeelement. Und so möchte ich jetzt bereits diese sogenannte Überleitung zum Abendmahl machen, aber vielleicht ein bisschen ausführlicher, als wir es sonst gewohnt sind. Es ist jetzt wirklich die Gelegenheit, das zu tun. Wir lesen, oder ich lese sehr gerne als Einsetzungsworte den Text aus 1. Korinther 11. Und ich möchte darauf hinweisen, dass der Kontext dieser Stelle eigentlich die Korrektur eines Missstandes ist. Also wir können tatsächlich von korinthischen Zuständen sprechen, wenn wir lesen, wie es in der Gemeinde zu und her gegangen ist. Denn die Leute haben offensichtlich ihr Essen in die Gemeinde mitgebracht. Die armen Menschen hatten ein kärgliches Mahl, wo sie weiterhin hungrig aufgestanden sind, und die Reichen hatten ein feudales Mahl mit Wein, und zwar reichlich. Es ging so weit, dass Leute sogar im Gottesdienst und bei der Abendmahlsfeier betrunken waren. Haben vielleicht betrunken herumgetorkelt, herumgekrohlt, ich weiß es nicht, wie es genau war, aber Paulus sagt, so geht das nicht. Und er sagt dann am Ende des Kapitels, wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Wir müssen das, was wir tun, unterscheiden. Das Abendmahl ist ein heiliger Augenblick, eine heilige Feier, wie wir sehen werden, zum Gedenken an Jesus Christus und nicht einfach ein Gaudium, an dem man sich betrinken kann. Und nun der Text, den wir wahrscheinlich gut kennen. Ich lese ihn uns trotzdem vor. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Das ist die Nacht des Passa-Opfers, da begann man, das Passa zu opfern. Und darum auch der Lesungstext aus 2. Mose, weil die Israeliten ja ihnen aufgetragen war, das durch alle Generationen zu machen, eine Gedächtnisfeier an das Passa zu machen. Und das hat Jesus mit den Jüngern gemacht. Jesus dankte, er brach es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch oder Becher, also nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und auf diese Weise esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch oder Becher. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Es ist eine Gedächtnisfeier. Ich habe zweimal betont, Jesus tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wir gedenken des Zentrums unseres Glaubens, nämlich Tod und natürlich auch Auferstehung Jesu Christi. Aber hier ist der Schwerpunkt der Tod Jesu, das stellvertretende Opfer, durch das wir errettet werden. Es ist aber auch gleichzeitig ein Gemeinschaftsmahl, das wir gemeinsam feiern, als Ausdruck einerseits der Gemeinschaft untereinander, ein Leib, aber auch Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem erhöhten Herrn, der im Himmel ist. Geschwister, und das ist nicht nur ein intellektuelles Nachdenken darüber, was Jesus für uns getan hat, sondern wir gedenken seines Todes und uns wird dabei bewusst, Jesus ist auch für mich gestorben. Das ist auch ein emotionales Element. Wir sind mit unserem ganzen Sein sind wir dabei. Es ist eine Symbolfeier, wie gesagt, das Brot, der Leib steht für den Leib, den Körper Jesu, der gebrochen wurde, der getötet wurde. Der Traubensaft, der Wein steht für das Blut Jesu, das vergossen wurde. Und es sind Symbole und sind es nicht leibhaftig. Das ist unsere Überzeugung und ich darf an der Stelle natürlich auch sagen, dass es in der Kirchengeschichte und bis heute unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Das merkt man zum Beispiel im Bereich der Ökumene, ist das trennende Element, unterschiedliche Vorstellungen vom Abendmahl. Und ich gehe da nicht jetzt auf jede Facette darauf ein, aber unser Verständnis, unsere Überzeugung ist, dass das Symbole sind und uns daran erinnern sollen. Was den Kelch anbelangt, habe ich hier stehen Becher, und das ist das eigentliche Wort. Jesus mit den Jüngern hatte sicher nicht so einen schönen Kelch, wie wir ihn hier als Gemeinde immer wieder auch verwenden, sondern das war eher ein Gefäß dieser Form, ein einfaches Tongefäß, von denen es unzählige gab. Vielleicht war es ein bisschen Schmucker, das mag ja durchaus sein, es war ja eine Festveranstaltung, es war ein Fest, eine Feier, aber sicher nicht so ein schöner Kelch, wie es auch in vielen Gemeinden der Fall ist. Und ich habe mir erlaubt, letzten Sonntag so ein Glas zu nehmen. Auch heute steht dieses Glas wieder hier und es tut mir leid, dass ich das letzten Sonntag nicht erklärt habe, weil es ist alles andere als ein billiges Plastikbecher oder irgend sowas. Es ist ein schönes Glas. Glas einfach aus dem Grund, weil ich dieses Symbol des roten Traubensaftes sehr wichtig finde für das Feiern des Abendmahls. Aber es liegt nicht an der Form des Gefäßes, wie Regel und ich heute Morgen schon bemerkt haben und diskutiert haben, sondern es geht um das Symbol. Also ich wollte niemanden vor den Kopf stoßen. Es tut mir leid, wenn ich wenn ich das getan habe. Wer ist zur Feier eingeladen? Das ist relativ einfach zu beantworten. Alle, die des Todes Jesu gedenken. Alle, die von sich sagen, ich bin errettet und ich möchte dem Ausdruck verleihen, dass ich Anteil habe an diesem Leib und Blut Jesu. Und wer das nicht sagen kann von sich, der kann diese Gaben einfach vorübergehen lassen. Dann ist einmal eine Frage aufgetaucht, ist es nur für Getaufte? Dürfen nur Getaufte am Abendmahl teilnehmen? Und da sagen wir, nein, im Zentrum steht der Glaube, das Bekenntnis zu Jesus. Andererseits möchte ich an dieser Stelle auch klipp und klar sagen, ungetaufte Christen finden wir im Neuen Testament nicht. Mit Ausnahme des Schächers am Kreuz, der konnte sich nicht mehr taufen lassen, weil der ist unmittelbar nach seiner Bekehrung gestorben. Aber ein normaler Christ im Neuen Testament hat sich taufen lassen und das ist auch unsere Überzeugung, dass wir uns taufen lassen sollen, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Dann natürlich die Frage, darf jemand am Abendmahl teilnehmen, wenn er in Sünde lebt? Und dann sage ich, wenn jemand bewusst in Sünde lebt, der schließt sich ja selber aus von der Gemeinschaft mit Gott. Es ist unmöglich, dass ich sage, ich habe Gemeinschaft mit Gott und lebe bewusst in Sünde. Aber, Entschuldigung, der Text sagt aber, jeder prüfe sich selbst. Wir werden hier keine Gemeindepolizei installieren, um diese Frage zu klären, sondern jeder prüfe sich selbst und so esse er und so trinke er von Brot und Wein. In dieser Haltung, Geschwister, wollen wir jetzt dann miteinander das Abendmahl feiern und wir wollen jetzt noch vorher ein Lied singen, nämlich Hab Dank von Herzen, Herr. Und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Amen.